Das Schöne an Riesling ist eigentlich, dass ich aus einer Rebsorte ein ganzes Bouquet aus verschiedenen Weinen zaubern kann. Das Fürchterliche an Riesling ist, dass ich aus einer Rebsorte ein ganzes Bouquet aus Weinen zaubern kann und dass der Verbraucher nachher nicht weiß, wenn er es im Restaurant bestellt, was er bekommt.
Kork und Schraube, der RZ-Wein-Podcast mit Christine Bäder und René Hart.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder zum ersten Mal dabei seid. Hier ist Kork und Schrauber, der Weinpodcast der Rheinzeitung, und an den Mikrofonen sitzen und sprechen René Hart
und die wunderbare Christine Bäder.
Ja, wir bewegen uns heute deutlich nach Westen, und zwar in die kleine, aber sehr feine Saar.
Die Saar gehört zwar offiziell zur Weinregion Mosel, ist aber stilistisch ganz anders als die Weine von der großen Mosel. Das liegt vor allem daran, dass die Saar eine der kühlsten Weinregionen Deutschlands ist. Nur weil die Schieferböden tagsüber die Sonnenwärme speichern und nachts wieder abgeben, werden die Trauben hier überhaupt reif.
Da ist es wenig überraschend, dass 90% der Weinberge mit Riesling bepflanzt sind. Kaum eine andere Region weltweit ist so klar auf eine Sorte fokussiert. Die Saar-Rieslinge waren nicht nur im 19. Jahrhundert weltberühmt, sie waren auch mit die teuersten Weine der Welt. Teurer als Bordeaux und Co. und natürlich auch sehr gefragt. Das ist heute leider nicht mehr so, aber sie gelten auch heute noch als besonders fein, säurebetont und langlebig.
Stimmt, was früher als zu sauer abgetan wurde, ist heute eigentlich schon wieder Kult, gell? Allerdings muss man als Winzer schon auch eine große Portion Leidenschaft mitbringen, weil ich glaube, Steillagen sehen zwar spektakulär schön aus, aber man muss ziemlich viel in den Hängen kraxeln und Handarbeit einsetzen, wenn man hier gute Weine machen will.
Umso überraschender ist es dann, wenn halt auch noch junge Leute, beziehungsweise vor allen Dingen junge Winzer, den Mut und die Passion haben, ausgerechnet an der Saar ein eigenes Weingut zu gründen. Und einer davon ist heute zu Gast, nämlich Peter Thelen von der Weinmanufaktur Petershof in Konz. Unser heutiger Gesprächspartner, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ja, vielleicht auch als Botschafter für die kleine und kühle Saar dienen darf. Und ja, ich freue mich.
Wir uns auch.
Absolut. Du hast mir erzählt, du hast dein erstes Praktikum schon mit 16 gemacht, obwohl dein Hintergrund jetzt gar nicht so unbedingt was mit Wein zu tun hat. Dein familiärer, also was hat dich denn damals schon so fasziniert, dass du den Weg zum Winzer eingeschlagen hast?
Also ich komme gebürtig eigentlich aus Köln, die Familie hat aber einen Weinhintergrund. Also der Urgroßvater kommt aus Pünderich an der Mosel und auch in diesem weltbekannten Ort habe ich auch mein erstes Weinbaupraktikum gemacht, dann mit zarten 16 Jahren, im Weingut Alexburger damals. Also ein kleines familiengeführtes Familienweingut, klein und fein, heute auch schön mit Straußwirtschaft ausgestattet. Und ja, ich glaube, damals hat mich vor allem die agrarwirtschaftliche Komponente, also das Arbeiten im Weinberg, halt sehr angesprochen. Die eigentliche Leidenschaft für Wein und auch, ja, und diesen ganzen Weinkosmos, das kam auch erst deutlich später.
Ja, das hattest du ja gesagt, das richtige Aha-Erlebnis hattest du ja tatsächlich erst beim Studium, gell? Wenn man mal so genau einen Blick hat auf Weinbau und Weinkultur, das hat dich schon so ein bisschen nachhaltig verändert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dann schon den klassischen Weg gegangen, habe dann nach dem Abitur zuerst eine Winzerausbildung in Württemberg gemacht.
Wo warst du da?
Im Weingut Zimmerle im Remstal.
Ist auch schön, ja.
Ja, ist auch ja bekannt, mittlerweile biozertifiziert und auf jeden Fall auch einer der Leuchttürme der dortigen Region. Und ja, danach halt Studium in Geisenheim. Und ich glaube auch da erst durch den Austausch mit viel Gleichaltrigen und auch Gleichgesinnten in Sachen Wein kam auch wirklich erst die Leidenschaft für Wein auch als vielfältiges Produkt halt dazu. Davor war das halt immer so, da wo man halt gerade irgendwie im Betrieb am Arbeiten halt war. Es kamen halt vorm Studium und auch in der Ausbildung halt dann auch noch ein paar Stationen halt dazu, hat man sich eher daran orientiert, was man halt vor Ort halt gesehen hat. Aber diese große Weinwelt hat sich mir eigentlich erst in Geisenheim so richtig eröffnet. Und ich meine, da war man Anfang, Mitte 20 halt auch gewesen, dass man natürlich ein 16-Jähriger sich jetzt noch nicht irgendwie für die größten Düsen halt dann begeistern lässt, die er wo auch gar keinen Zugang zu hat, ist halt auch klar.
Ja, und man probiert natürlich in Geisenheim abends ja auch immer, das gehört ja mit
ja, ins Studium auch, dazu. Ja, und auch Seminare, Sensorik-Seminare, wir hatten auch jeden Mittwoch eine lockere Probierrunde, die auch thematisch immer aufgestellt worden ist. Ja, ich meine, klar geht es auch da um den Spaßfaktor am Ende aller Tage, aber da gab es schon recht strikte Regeln, wer was mitbringen darf, auch mal die Regel, kein Wein aus dem eigenen Betrieb. Es wurden auch dann halt auch irgendwie Themen im Vorfeld halt ausgesucht und dadurch ja, lernt man halt dann doch recht schnell die große Weinwelt halt dann auch kennen.
Und das vor allen Dingen auf eine ziemlich gute Art und Weise. Es macht ja auch Spaß, sich zu ertrinken und zu, also wirklich im
Ja, ich meine auch, dann, da waren halt dann auch Kommilitonen aus Österreich dabei oder aus anderen Austauschprogrammen, die dann halt dann auch nochmal einen anderen Wind da reingebracht haben.
Diversität ist immer gut.
Ja, genau.
Ja.
du warst ja dann auch, bevor du quasi selbst als Winzer aktiv wurdest, schon vorher in der Region Mosel. Was waren denn da deine Stationen?
Ja, also direkt nach dem Studium habe ich eine kleine, ja, also war ich Betriebsleiter beim Weingut Willems-Willems, auch in Konz-Oberemmel gewesen. Ja, das für mehr als 10 Jahre. Das Weingut war am Anfang meiner Schaffenszeit da auch noch sehr, sehr klein gewesen. 3,5 Hektar. Ich hatte dort auch nur eine Teilzeitstelle, war halt über die Sommer-, Herbst- und anfängliche Wintersaison halt immer in Vollzeit da gewesen und war halt dann über den Winter eigentlich genau diese Zeit halt immer freigestellt und hatte noch eine andere Position in Südafrika als Winemaker gehabt. Und ja, das ging halt über 4 Jahre so und das war damals eine tolle Zeit gewesen, um halt nur zusätzliche Erfahrungen halt zu sammeln, aber ja, ich war dann halt Mitte 20 und das war halt natürlich auch noch, ey, cool, bisschen Südafrika, das leichte Leben sozusagen.
Ach ja.
Ja,
aber das ist ja schon dann eher Industrie da, oder? Also hier hat man klein.
Aber auch, ja, schon noch Weingut, also schon Weingutcharakter. Also Gabriel's Clough hatte damals, also so heißt das Weingut, das ist bei Hermanus angesiedelt, hatte eigene Weinberge, rund 100 Hektar.
Das ist überschaubar.
Es ist noch eine überschaubare Größe für dortige Verhältnisse. Hat noch ein paar Hektar Lohnausbau für kleine Betriebe halt gemacht. Also auch da war Kleinteiligkeit schon noch gegeben. Und ich war halt dort halt mitverantwortlich für die Weißweine. Und das war schon eine spannende Zeit gewesen, auf jeden Fall. Und auch von dort auch viel auch mitgenommen, was ich selbst heute noch für mich halt nutze. Also,
ja, und spannende Sorten wahrscheinlich auch. Chenin Blanc.
Ja, also Sauvignon Blanc kann ich nicht mehr sehen seitdem, aber
Chenin Blanc?
Chenin Blanc weniger. Also Sauvignon Blanc ist weiß dort im Betrieb schon die Leitrebsorte gewesen.
Okay.
Aber was ich halt dort gelernt habe, ist ein ganz klares Bausteindenken. Also gerade für Basiswein zu sagen, nicht dieser eine Wein, also nicht dieser eine Tank hier muss diesen Wein ergeben, sondern wir haben hier mehrere Komponenten, die nachher zusammenspielen müssen und dass man halt aus einem komplexen Puzzle ein gesamtes Bild hat zusammensetzt.
Also da war Küvertierung
ein
großes Thema.
Ganz großes Thema.
Und also Küvertierung, Verschnitt von verschiedenen, das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern erzählen. Oder sag du, Küvertierung.
Ja, also Küvertierung halt aus derselben Rebsorte, aus verschiedenen Chargen halt dann nachher ein großes Ganzes zusammenzusetzen. Gerade bei Sauvignon Blanc ist halt die Kunst zu sagen, wir haben eine etwas grüne, unreife Portion von noch vom Lesestart und wir haben auch noch mehrere Portionen halt, die dann eher ins Gelbfruchtige halt reingeben aus der finalen Lese halt und aus diesen verschiedenen Einzelzusammensetzungen etwas Ganzes zu komponieren. Das geht halt auch bei Riesling im Basissegment auch sehr gut, um zu sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht hier in unserem Fall vom Niederhemmendinger Herrenberg was immer etwas gelbfruchtiger in der Komposition ist, da haben wir vielleicht eine Charge, dann haben wir aus Kretnach etwas, was immer etwas würziger ist. Vielleicht kann ich mir vorstellen, das dann nachher als Gutsriesling halt wieder zusammen zu führen.
Okay.
Und braucht man dann für so eine Arbeit gute Vorstellung, wie Komponenten zusammenpassen oder muss man dann wirklich auch einfach ausprobieren, was zusammenpasst?
Ich glaube beides. Also man muss eine gewisse Vorstellung haben, wo möchte ich hin, was ist mein Anspruch halt daran. Kann es vielleicht auch versuchen, etwas vom Kunden aus auch zu denken, zu sagen, okay, ich persönlich mag es halt von der Säure vielleicht etwas spitzer. Der Kunde mag es dann vielleicht etwas ziviler und dann muss ich mir halt überlegen, wie kriege ich das dann so abgestimmt, nur über die Küvettierung, ohne dass ich nachher noch irgendwelche Pülverchen auspacken möchte, was wir halt vermeiden möchten. Und das ist halt dann der Weg.
Ja, also du hast es angedeutet, 2019 hast du dann zusammen mit deiner Frau Nelly den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt?
Ja, genau. Also 2019, also die Anbahnung hat bereits 2018 begonnen. Ich glaube, wenn man halt ambitioniert in der Weinszene halt arbeitet, hat man dann irgendwie immer im Kopf, man möchte irgendwann seinen eigenen Namen halt auf dem Etikett halt sehen. Und es hat sich halt damals so gefügt, dass uns halt zwei wirklich attraktive Weinbergspakete zur Pacht angeboten worden ist. Und ich meine, einen Weinberg haben wir auch damals gekauft, dass wir gesagt haben, wir haben einen Weinberg, haben wir wenigstens einen Eigenbesitz. Und zu einem Weinbergspaket dazu gab es halt auch noch die komplette Mechanisierung dazu halt auf Mietbasis. Ja, da haben wir halt angefangen zu rechnen. Eine Immobilie auch in Oberemmel war verfügbar mit Wirtschaftsgebäude, was für uns erschwinglich halt war.
Okay.
Ja, Businessplan geschrieben, das zusammengekratzt, was man halt an liquiden Mitteln hatte, noch ein bisschen den Spendennoten der Familie halt rumgereicht und ja.
Schwupps, ist mein Weingutsbesitzer.
Ja, ich meine, das war jetzt so die Kurzfassung. Natürlich gibt es Investorenweingüter, die da wesentlich besser ausgestattet halt sind. Also ich meine, bei uns ist es ganz normal, Gründung eines kleinen mittelständischen Betriebes aus Mitteln, die jetzt nicht total abgedreht sind.
Und Petershof, die amerikanische, oder hieß der schon Petershof, oder ist also es tatsächlich
ganz,
Petershof?
Also ganz uneitel ist das nach mir benannt.
Okay.
Ja, das hat sich aber auch so ein bisschen ergeben gehabt. Also das war am Anfang mehr Arbeitstitel gewesen, weil ich wollte nie ein Weingut Peter Thelen haben. Das fand ich immer irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, hat mir nicht gefallen. Und im Dorf hieß es ganz schnell, als wir das Ding gekauft hatten, dass es dem Peter sein Hof.
Ah, siehst du.
Und daraus wurde dann der Petershof. Ja, okay, das daran hat man halt auch festgehalten. Da haben wir irgendwie mal geschaut, oh, in der Weinszene gibt es aber schon 3-4 Mal den Petershof.
Ja, da gibt es unfassbar viele
Mengen. Und natürlich, ja. Und dann gehst du ein bisschen weiter, okay, wie sind die aufgestellt? Keiner von denen arbeitet schwerpunktmäßig im B2B-Bereich. Das ist auch, was wir halt hauptsächlich halt machen. Mhm. Und hat gesagt, gut, dann setzen wir halt nur diese Weinmanufaktur. Ja,
deswegen
halt,
auch die Weinmanufaktur.
Um uns so ein bisschen abzugrenzen. Genau. Und weil wir halt auch immer gesagt haben, diese handwerkliche Perspektive, das Handwerk beim Weinmachen ist uns halt auch so wichtig. Mhm. Und deshalb halt auch diese Kreation Weinmanufaktur Petershof.
Gut, Manufaktur klingt ja auch immer ein bisschen nach, ist nicht so riesengroß. Ihr seid ja auch nicht so groß.
Ja, es ist ein anderer Weinschreiber, ich weiß gar nicht mehr, wer hat mal getitelt, dass wir eine Riesling-Werkstatt sind. Und das, ja, das stimmt tatsächlich auch. Wir arbeiten mit sehr kleinen Chargen. Also bei uns, die meisten Tanks sind halt 1000 Liter groß, aus denen wir halt dann, wie vorhin beschrieben, auch schon mal das Große und Ganze komponieren, aber auch gerne Weinberge für sich selber halt auch stehen lassen und die auch halt so abfüllen.
1000 Liter Holz oder 1000 Liter Stahl?
Also wir haben Fuderfässer in Holz, also okay, die zum Teil halt 60 Jahre alt sind, und wir haben halt auch dann Fuderfässer, also oder 1000 Liter Stahltankgröße, die Baujahr 2019, 2020 sind, ja.
Okay.
Du hast erzählt, 4,5 Hektar habt ihr.
Genau.
Wir haben am Anfang ein bisschen über Steillage gesprochen. Wie groß ist euer Anteil an Steillagen?
Bei uns Traktorfahrbar ist fast alles mittlerweile. Also wir waren am Anfang auch, wie soll ich sagen, deutlich ambitionierter unterwegs, was auch Bewirtschaftung von Hand und Schlauchleitungen und was weiß ich, was halt anging, können wir mittlerweile auch nicht mehr leisten durch Kostenspirale, muss ich ganz ehrlich sagen. Die letzten 2 Jahre waren auch in der Weinmanufaktur wirklich nicht einfach gewesen. Wir hatten vorletztes Jahr einen Komplettausfall wegen Frost gehabt. Das muss man halt auch irgendwie alles abfangen, und dann war es halt so, dass wir halt dann irgendwie gesagt haben, okay, was ist hier wirtschaftlich, was ist unwirtschaftlich, und dann mussten halt leider auch die Weinberger halt dran glauben, die sich halt nicht mehr ökonomisch halt bestellen lassen. Das tut sehr weh. Ich meine, wir haben immer noch Weinberge, die äußerst steil sind, aber die sind halt so am Rande von dem, was halt mit einem normalen Traktor halt leistbar halt ist.
Das heißt, man stürzt sich dann todesmutig mit dem Traktor die Hänge runter?
Ja, so ist es nicht. Also wo ich noch sagen kann, mit gutem Gewissen, das kann man fahren oder auch fahren lassen im Zweifelsfall. Das ist jetzt kein Selbstmordkommando, auf gar keinen Fall.
Ja, du warst ja eigentlich zu dem Zeitpunkt, als du dich selbstständig gemacht hast, schon relativ vernetzt in der Region, weil du kanntest ja schon so ein bisschen was, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Projekt von Anfang an gut funktioniert hat, ich habe mich 10 Jahre lang unbewusst eigentlich auf mein eigenes Weingut in der Region vorbereitet.
Der macht auch noch eins. Ja.
Ja, das nicht, aber ich glaube nicht, dass wir das, also wir hätten ohne dass ich da so in der Region verwurzelt gewesen bin, wir hätten die Weinberge nicht bekommen, wir hätten die Immobilie nicht bekommen. Das Zulieferernetzwerk würde nicht so reibungslos funktionieren. Ich meine, wir auch da haben wir, sag ich mal, lokal vor allem am Anfang halt sehr viel Unterstützung halt auch bekommen. Ich meine, selbst die Kollegen aus dem Ort haben das sehr wohlwollend betrachtet, weil man die meisten doch mittlerweile auch so weit sind im Kopf zu sagen, oh, das ist gut, dass dann noch einer auch noch zusätzlich weitermacht. Vor allem, wenn er jetzt nicht noch den lokalen Markt noch zusätzlich bearbeitet, aber dass die Weinberge halt gemacht sind.
Ja, das hätte mich nämlich auch interessiert, dass man sagt, wie ist denn das so von der Unterstützung? Waren die eher skeptisch oder gab es Widerstände? Oder, wie du sagst, waren es eher offene Türen, dass die gesagt haben, ja, komm mal rein, wir können mal.
Ich glaube, es ist so ein gemischtes Ganzes. Mhm. Also es gibt natürlich Kollegen, die unterstützen einen unglaublich. Mhm. Ich meine, wir sind natürlich nicht so reich ausgestattet wie ein Familienbetrieb, der das schon seit zig Generationen halt macht. Und die da auf den Schultern ihrer Eltern und Großeltern stehen können. gibt es unglaublich viele, die da hilfsbereit sind, aber natürlich gibt es auch einzelne, die ja, das weniger mittragen. Mhm. Aber ich sag mal, das hauptsächlich gibt es mehr Unterstützer als Gegner, und aber es gibt jetzt auch keinen, der einem da wirklich aktiv Steine in den Weg legt. Also und, wofür
ja.
auch.
Ja, und der erste Aufschlag war dann tatsächlich 2020.
Genau, also unser erster Jahrgang war 2020. Ich habe damals auch noch Vollzeit gearbeitet, bis die ersten Weine von uns 2021 auf den Markt gekommen sind. Ich meine, man muss sich das vorstellen. Wir haben offiziell gegründet im November 2019. Dann, ja, ich sag mal, dann die wichtigen Unterschriften sind alle bis Jahresendes irgendwie geleistet worden. Und dann haben wir dann Anfang 2020 noch ein bisschen Karneval gefeiert. Und danach, wissen wir ja alle, war die Welt eine andere gewesen. Ne?
Mhm. Auf jeden Fall hattet ihr dann Zeit, in Ruhe euren ersten Jahrgang zu bestellen, ne?
Ja, so sehe ich das auch rückwirkend. Also ich war damals in meinem Hauptjob für Willems auch noch viel auf Messen, Veranstaltungen auch noch unterwegs. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie wir damals damals noch 2,5 Hektar, das war die Gründungssubstanz, hätten am Anfang bestellen sollen, wenn ich dann 40, 50 Stunden plus die Woche hätte noch arbeiten müssen, plus noch die Weinmanufaktur. Das hätte irgendwie, glaube ich, wenig bis gar nicht funktioniert. Oder wir hätten halt dann da uns noch mehr Unterstützung holen müssen.
Was mich mal interessiert, weil das wird ja immer auch so ein bisschen kolportiert, dass man sagt, Banken tun sich ja in Deutschland gerade bei Startups immer so ein bisschen schwer. Jetzt kommt ein junger Mann und sagt, er hat eine große Reputation, hat ein Studium, hat sehr viel Erfahrung und sagt aber, ich brauche Geld. So, waren die Banken da, musstest du viel Überzeugungsarbeit leisten oder haben die gesagt, nee, dir trauen wir das zu? Und weil man hört es ja allenthalben, dass bei uns die Gelder bei den Banken für gerade neue Ideen eher zögerlich vergeben werden.
Also ich glaube halt auch da, ohne die Verbindungen aus den 10 Jahren davor, wäre das nicht so einfach. Oder was ist, ich meine, man muss natürlich sich da ganz normal nackig machen, Businessplan vorweisen. Aber ohne das wäre es jetzt auch nicht gegangen. Also, aber klar, man hat dann gewisse Kontakte, Seilschaften, die da, sage ich mal, dieses persönliche Vertrauen dann schon einem eher noch entgegenbringen, wenn man da nicht ein ungeschriebenes Blatt halt wäre. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt beispielsweise mit meinem Vorwissen jetzt einfach an die Nahe hätte gehen können und da ein Weingut aufmachen können. Mhm. Nicht mit dem Budget, was wir gehabt haben und nicht mit den Plänen, die wir gehabt haben. Das hätte so in der Größenordnung nicht funktioniert.
Tja, damit haben wir quasi die Frage, die wir noch stellen wollten, ja schon beantwortet, weil ich schon spannend finde, warum man ausgerechnet an die Saar geht.
Ja, aber ich meine, also da spreche ich auch ganz bewusst von uns, also meine Frau Nelly und ich, wir lieben aber halt auch diese Saar-Riesling-Stilistik, also diese ganz bewusste Betonung von Säure, Mineralität und gerne auch ein bisschen Restsüße, um dann ein spannendes Ganzes zu erzeugen. Ich meine, wir können ultraleichte Weine erzeugen, die trotzdem Länge und Zug haben, die lang am Gaumen halt stehen und trotzdem dann, was weiß ich, 10 Volumenprozent halt nur haben. Und ich glaube, in dieser Ausprägung ist das halt weltweit einzigartig. Und halt auch diese ganz bewusste Konzentrierung auf Riesling, was wir halt machen. Ich meine, wir haben 90% Riesling im Anbau und das soll auch von der Gewichtung gerne so bleiben. Und das, obwohl, jeder stöhnt auch irgendwo über Riesling, zumindest was am deutschen Markt halt angeht, weil es halt doch leider hier, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum es so ist, aber es ist leider so, in Deutschland halt doch schwierig zu positionieren oftmals halt ist, weil, ja, ich meine, dann wird halt dann doch gerne der Grauburgunder immer hervorgezogen, weil es halt everybody's darling halt ist. Mhm. Und Riesling ist halt, das Schöne an Riesling ist eigentlich, dass ich aus einer Rebsorte ein ganzes Bouquet aus verschiedenen Weinen zaubern kann. Das Fürchterliche an Riesling ist, dass ich aus einer Rebsorte ein ganzes Bouquet aus Weinen zaubern kann und dass der Verbraucher nachher nicht weiß, wenn er es im Restaurant bestellt, was er bekommt.
Ja, und wenn du es überhaupt noch im Restaurant bekommst, also das ist ja auch so ein bisschen die Frage, welche Weine passen denn auch zu gutem Essen? Und oftmals ist es ja so, dass man dann sagt, Weine mit wenig Alkohol, viel Körper und einem schönen süßen Säurespiel sind eigentlich viel idealer, um einen Blumenstrauß, um bei deinem Bild zu bleiben, einen Blumenstrauß von Speisen zu begleiten. Wenn wir da einen sehr trockenen, säurebetonten Wein haben, ist man da sehr limitiert. Das hat man bei ein bisschen Restzucker, sind die oftmals sehr variabel einsetzbar.
Ja, auf jeden Fall.
So, und deswegen kann ich auch nur Gastronomie empfehlen, auch so Weine mal anzubieten. Ja, weil viele auch sagen, nein, ich trinke nur trocken. Und dann schenkst du das ein und sagst du, ah, das ist aber ganz interessant. Da sagst du, ja, der läuft jetzt nicht unter trocken, weil er über diesen Werten liegt, aber das Gesamtbild, diese Harmonie ist einfach da.
Ja, und auch dieses, ich meine, wir reden auch alle darüber, dass wir weniger Alkohol trinken wollen, müssen, wie auch immer. Ich meine, der Dry January, wie es für uns Winzer ist, ist echt ein Graus mittlerweile.
ja, ich schreibe ja Dry January mit T-R-Y.
Ah ja, ja. Das ist smart, ja. ja, aber ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, wir können halt bei uns in der Region wirklich auch Weine leicht im Alkohol halt produzieren. Ja. Ich meine, Feinherb, was für uns so die wichtigste Nummer momentan ist, die Weine haben halt 9, 9,5% und man hat trotzdem einen vollwertigen Wein auf dem Tisch stehen. Das ist schon nett und er ist nicht pappesüß. Das ist,
weil ihr halt auch die entsprechende Säurestruktur
ja,
habt.
Ja, genau, die entsprechende Puffung halt ja. dazu hat. Und ich meine, wir sind ja auch noch nicht im fruchtsüßen, edelsüßen Bereich. Ich meine, Kabinett ist bei uns dann mit 40 Gramm eingestellt, was auch wichtiger Wein für uns halt ist. Aber das ist natürlich nochmal deutlich kommunikationsintensiver als jetzt ein Feinherber, der echt everybody's darling halt sein kann.
Du hast vorhin angedeutet, ihr habt ja dann, oder ihr versteht euch als B2B-Weingut. Das heißt,
also bei uns darf natürlich jeder gerne auf den Hof kommen, Termin machen und wir freuen uns über jeden, der bei uns im Kältehaus probieren kommt. Wir haben keine Vinothek, wir haben kein gar nichts, einfach auch geschuldet dem, dass wir es einfach noch nicht haben. Natürlich haben wir Pläne dafür, aber es geht halt nicht alles auf einmal. Ja, also unser Schwerpunkt war von Tag 1 an eigentlich die Vermarktung im B2B-Bereich. Also
da war das jetzt mit Corona natürlich auch, sag ich mal.
Ja, ich meine,
für den ersten Jahrgang zwar ganz schön zum Produzieren, aber zum Vermarkten gleich
genau,
schwierig,
also
oder?
Genau, also ich meine, wir sind ja dann im, ich weiß gar nicht mehr, im ersten Quartal sind wir dann in die Vermarktung, im März sind wir dann in die Vermarktung vom 2020er Jahrgang gestartet. Ich hatte jetzt in Anbahnung der Weinmanufaktur, hatte ich über bestehende Kontakte, ja, eine Art Vorvertrieb gemacht und dachte ich mir so mal, okay, planen wir mal mit 15.000 bis 20.000 Pullen irgendwie im ersten Jahrgang. Das ist jetzt eine realistische Größe. Sagt ja, irgendwie die Hälfte, die kriegen wir schon mal über die bestehenden Kontakte verteilt. Naja, als das dann so Januar, Februar, es ging Richtung Füllung, man rief so die Kontakte an und sagt, ja komm, wir hatten noch mal was ausgemacht, wie schaut's aus bei euch? Ja, wir haben noch zu, nur stationäre Hallen, nee, keine Probleme, wir nehmen nichts auf. Und steht man dann so da, und nun, ich meine, ich habe das riesen Glück, dass, also meine Frau ist auch Journalistin, arbeitet beim Saarländischen Rundfunk und hat halt auch von Tag 1 uns halt auf Social Media halt gut positioniert und war damals auch noch viel aktiver in dem Bereich gewesen. Dann gesagt, ja scheiße, was machen wir jetzt? Und gesagt, ja komm, Verkostung durfte man damals auch nicht machen, das war der 1000. Lockdown. aber wir durften stationär verkaufen. Gesagt, ja gut, dann teasen wir das jetzt an. In 3 Wochen gibt es unsere Weine ab Hof bei uns und wir verkaufen Probierpakete. Wir haben gedacht, es kommt kein Mensch. Es wurde angeteased, also mit allen Regeln der Kunst, wie man das zu dem Zeitpunkt noch auf Social Media halt gemacht hat.
Ja.
Wir waren selber fast 10 Minuten zu spät gewesen, weil wir gedacht haben, es kommt keiner. Ja, etchi betchi. Stand schon Kunden vor der Tür und wir mussten dann sogar noch Freunde anrufen, dass die dann mittags noch reinkamen, um uns hinten im Lager zu helfen, um Ware fertig zu machen. Mhm. Polizei kam noch zwischendurch, weil die gedacht haben, wir haben ein Hoffest oder was. Also die Leute haben sich in der Straße alle mit Mindestabständen angestellt.
Verrückt.
Weil die, ja, aber das war halt die Zeit, jeder war gelangweilt zu Hause und die haben gemerkt, da passiert irgendwas, da war Bewegung halt da und das hat uns so die ersten Wochen hat uns das so ein bisschen halt getragen, da kam ein kleiner Grundumsatz rein, war gut und
das Feedback kam ja dann auch,
Feedback
hoffe ich,
kam
ja.
auch, genau, das wurde dann auch so, sag ich mal, auch in dem Bereich wurde das auch so ein bisschen verteilt alles, dann kamen Stellungen da zusammen, das war schön und dann ging es dann weiter Richtung Frühling, Frühsommer, die Gastro ging wieder auf und dann fingen auch an, andere Sachen dann auf einmal zu funktionieren, auch Sachen, mit denen wir nicht geplant hatten, beispielsweise einer unserer neuesten Kunden zu dem Zeitpunkt war die Weinbar in Trier, direkt an der Porta Nica. Die haben quasi mit uns zeitgleich gegründet, noch während Corona.
Oh, okay.
Und die haben halt dann da aufgemacht und wir haben unseren Wein da gelistet im offenen Ausschank. Und dann hat dort durch Zufall im Sommer René Langdahl, das ist so der bekannteste dänische Weinjournalist, unsere Sachen da probiert, blind, wir wussten davon nichts. Und der hat dann einen Instagram-Post gemacht, so von wegen an alle dänischen Weinimporteure, die noch keine Saarportfolio haben, das ist der neueste heiße Scheiß.
Ach ja, wie unangenehm.
Ja, wie unangenehm. Ja, genau. Und dann fing halt dieses ganze Dänemark-Export, das war ein großes Ding für uns. Und das ging dann ja über fast komplett Skandinavien dann so einmal rundherum halt quasi. Und das hat uns damals echt den Hintern gerettet.
Das heißt aber, so eine Herkunft Saar oder Mosel ist schon auch immer noch gerade im Ausland eine Türöffner?
Ja, also für uns ist nach wie vor exportorientiert, obwohl wir da in dem Bereich auch schon mal wesentlich mehr gemacht haben, als dass wir es halt gerade machen. Auf jeden Fall. Also Herkunft ist das Einzige, mit dem wir da auftrumpfen können. Also ich glaube, dass halt, also gerade im Feinweinbereich, Export ist das einzige Thema, was du überhaupt hast.
Mhm. Aber jetzt gerade die Saar und Mosel hat ja natürlich auch eine gewisse Reputation im Ausland.
Ja, natürlich. Also auch die Saar, muss, ne? Die Saar hat auch eine sehr eigenständige Reputation. Mhm. Also ihr habt es ja im Intro auch schon angesprochen gehabt, dass es Zeiten gab, ich meine, der teuerste Wein auf der Titanic kam von der Saar. Kam sogar aus Oberemmel, muss man sich mal vorstellen.
Mhm. Und, ja, das, wir kennen das aus Rheinhessen auch. Also aber, das ist uns jetzt nicht fremd. Und der Einbruch kam halt dann tatsächlich durch die Kriege und.
Ja, ich meine, man kann sich jetzt auch nicht nur auf das stützen, was jetzt schon fast 100 Jahre her ist, sondern aber das zeigt. Aber
man kann sich als Vorbild nehmen, dass man dann wieder hin will.
Ja, natürlich. Und ich jetzt auch in der Saar ist auch in den letzten 20 Jahren, auch 30 Jahren auch ganz, ganz viel passiert. Mhm. Also ich meine, wir haben unglaubliche Leuchtturmprojekte wie Van Volksem. Ich meine, der Roman als Winzer, Investor, ich möchte nicht wissen, wie es bei uns an der Saar aussähe, wenn wir den nicht hätten, der ja mittlerweile, ich weiß es nicht, zwischen 60 und 100 Hektar Weinbaualter betreibt. Auch die Familie Jauch, die auch noch mittlerweile auch noch ein bekanntes Weingut betreibt. Und ja, auch die, ich sag mal, die alteingesessenen Betriebe mit Reputation, die schon immer ihr Ding gemacht haben, die aber wir alle schwimmen dann doch ein Stück weit in diesem Windschatten von diesen Zugpferden halt auch mit. Mhm. Und ich meine, jetzt gerade kommen wir wieder in eine Krisenzeit halt rein. Weinbau ist überall rückläufig, auch an der Saar. Ich meine, was momentan an Weinbergen zu haben ist bei uns, auch für den kleinsten Euro, das ist unglaublich. Aber
auch in guten Lagen.
Auch in guten Lagen, ja, gerade da. Also die Frage ist halt eher, was sind jetzt gerade die guten Lagen? Sind das die ökonomisch gut sind oder die qualitativ herausragend sind, aber halt teuer in der Bewirtschaftung?
Qualität wird sich immer durchsetzen, Peter.
Ja, natürlich. Ja, aber also. Es ist halt aber es muss halt auch ein Stück weit marktgerecht halt produziert werden. Mhm. Und das ist halt gerade diese Spaltung, an denen jetzt die gesamte Weinwirtschaft halt steht.
Ja, verstehe ich. Vergangenen Jahr hast du deinen ersten Cremant auf den Markt gebracht, inspiriert von der Nähe zu, ich sag immer Luxusburg, also Luxemburg, Luxusburg und von Cremant, oder wo man weiß, Cremant hat da eine traditionelle große Rolle. Und welche Philosophie folgt dir denn mit dem Cremant? Was war so die Idee? Und ist der erste Jahrgang angekommen, oder?
Ja, sehr. Also war rucki zucki, zumindest die erste Dekogierung auch rucki zucki ausverkauft. Ich meine, für mich ist der Cremant immer noch die Hommage an meine Frau Nelly, die aus Saarbrücken kommt. Mhm. Und ja, also in Saarbrücken im Saarland ist das so ein feststehendes Ding, komm, wir gehen Cremörchen trinken. Mhm. Und die erste Traubenlese, die Nelly je mitgemacht hatte, war auch für Sektgrundwein. Damals noch im Weingut Willems haben wir beide auch unseren eigenen Cremant halt gemacht. Das war quasi der Vorvorläufer für die Weinmanufaktur Petershof im ganz, ganz kleinen Maßstab.
So fing's mal an.
Weil
Nelly sagt, ich will jetzt mein eigenes Cremörchen.
Genau.
Ja, sehr schön.
Und daran haben wir halt auch festgehalten. Und für uns halt Cremant ist, sag ich mal, von den Standards im deutschen Weinrecht noch etwas höher definiert als der normale Winzersekt. Wir setzen aber dem halt nochmal einen drauf und sagen, okay, wir wollen halt mindestens 2 Jahre Flaschenlagerung auf der Hefe halt haben. Mhm. Und von der Einschränkung der Rebsorte machen wir halt da auch mit. Also ich meine, im Anbaugebiet Mosel ist Riesling, glaube ich, für Cremant zugelassen, Spätburgunder und Weißburgunder, wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch bin. Und und dem bleiben wir halt auch treu und sagen, okay, wir machen halt nur unseren Cremant Blanc de Noir aus Spätburgunder.
Okay, aber für unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht
erklären wir mal kurz das mit dem Cremant.
Willst du es machen oder willst du es machen?
Was da so die Standards sind?
Was ist denn eigentlich so der Standard für, oder was ist ein Cremant?
Im Vergleich zum Beispiel zum Winzersekt
oder sonst wie?
Ja, also Cremant ist halt vorgeschrieben, ist die traditionelle Flaschengärung. Mhm. Also Sekt wird eigentlich in der Regel immer hergestellt. Wir haben einen Grundwein, der ganz normal halt aus Most vergoren im Tank hergestellt wird. Und dann wird das halt irgendwann in die Sektflasche gefüllt. Dann kommt dann die sogenannte Fülldosage dazu. Mithilfe dieser Fülldosage, die am Ende aller Tage irgendwo Zucker und Hefe ist, vergärt halt ja dieser Grundwein dann noch ein zweites Mal halt auf der Flasche. Und dadurch entsteht halt ja die Bubbles halt im Sekt oder halt auch im Cremant. Mhm. Und dann gibt es halt die Abstufung Sekt, das sind halt dann, oder traditioneller Winzersekt sind halt 9 Monate Flaschengärung. Also das heißt, dieser Hefefropf, der sich dann in der Flasche bildet, bleibt mindestens 9 Monate halt in der Flasche.
Auf der Hefe
auf
bleibt
der Hefe,
das, ja.
Um halt da möglichst viel Cremigkeit halt zu extrahieren.
Und auch beim Cremant, wie ist da?
Ist mindestens 1 Jahr.
Oh, tatsächlich.
Ja, aber wie gesagt, also wir wollen das halt mindestens 2 Jahre alt haben.
Ah, ja, und tatsächlich, ich glaube, Trauben dürfen nur mit der Hand geerntet werden.
Ja, genau, das kommt und, ja gut. Das
müssen,
ja,
glaube ich, als Ganzes gepresst,
ja,
auch, ne? Ganz,
ja,
Traubenpressung.
Ach ja, um Gottes Willen, das sind ja die kleinen Hausaufgaben, das hat ich ja ganz vergessen. Ja, also Ernte.
Ja,
Ernt,
du
Ernt,
weißt es aus,
ja,
dem FF,
ja, stimmt,
aber
stimmt,
unsere
stimmt,
Hörerinnen,
ja,
und Hörer,
ja, es
nicht.
Ist natürlich Ernteselektion nur von Hand, die sogenannte Ganztraubenpressung, also die Trauben werden dann auf die Presse aufgeschüttet, ohne dass sie nochmal irgendwie mechanisch aufgeschlossen
mit
werden,
Stiel
gemahlen.
Mit Stiel und Stängel.
Mit Stiel und Stängel.
Das kennt man ja aus den 70er genau. Jahren, mit Stiel und Stängel.
Ja.
Abgepresst und dann?
Abgepresst, höchstens noch eine Ausbeute von, also Mostausbeute von 70%, besser noch weniger.
Mhm.
Und ja.
Ich glaube, das sind so die wichtigsten Unterschiede, ne, zum,
genau,
Sekt. Einfach diese,
ja,
auch also, diese Produktions- technischen,
genau, ja,
Vorgaben, diese, ne?
Ich vergesse das immer so gerne, weil wir halt unsere Stillweine generell eigentlich so produzieren und dann ist das für uns halt irgendwie schon der kleine Standard, stimmt.
Aber es ist eigentlich gut auch für die Hörer dann mal zu wissen, dass Cremant tatsächlich ja schon fast so ein bisschen wie so ein kleiner Champagner ist, ne?
Nee, absolut. Also es ist halt diese Methode Champenoise ist halt dann da vorgeschrieben. Ich meine, viele Kollegen machen das für den Sekt halt auch so und legen halt auf diese Begrifflichkeit Cremant gar nicht so einen großen Wert. Für uns ist es eigentlich mehr dieses, ja, ich sag mal, Nelly-Saarland-Ding halt auch, ne? Mhm.
Und rüttelst du die tatsächlich auf Brettern oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ja, klar. Also die werden dann auf Brettern abgerüttelt, also auf diesen sogenannten Rüttelpulten halt abgerüttelt. Mhm.
Und mit wie vielen Flaschen macht ihr das dann? Also das ist ja schon auch Arbeit, ne? Dieses Abrütteln. Also wie viel produziert ihr?
Ja, also wir dekogieren ja nicht alles auf einmal, sondern dann werden halt mehrere Chargen halt dekogiert.
Abgerufen.
Okay. Abgerufen, ja. Mhm. Also das Dekogieren ist der Vorgang, wenn der Hefefropf in der Flasche entfernt wird und dann wird das Ganze wieder mit Eigensekt und der sogenannten Versanddosage halt auch noch aufgefüllt.
Oder mit keiner.
Es gibt oder mit
auch,
keiner.
Es
ich
gibt
meine,
auch
aber
ohne.
Ja, in unserem Fall ist es eher ohne, weil wir als Brut Natur das ja dekogieren. Also ich kann halt bei diesem Abrütteln durch die Versanddosage festlegen, wie süß ist der Sekt nachher,
genau,
der getrunken werden soll. Wir machen Brut Natur, also das kommt keine Versanddosage bis auf ein Tüpfchen Schwefel, um das halt als Oxidationsschutz halt einzustellen noch hinzu und wird dann nur mit Eigensekt aufgefüllt.
Sehr gut.
Klingt lecker.
Ja.
Wir hätten uns vielleicht für den Cremant entscheiden
können. Machen wir es nächstes Mal oder wir besuchen den Peter mal.
Genau.
Ja.
Du hast jetzt schon ein paar Mal deine Frau Nelly erwähnt und auch, dass der Sekt so oder beziehungsweise der Cremant so eine kleine Hommage an sie ist und dass sie Journalistin ist. Inwieweit ist sie denn auch ins Weingut mit involviert?
Also Nelly unterstützt mich halt vor allem in organisatorischen Sachen und halt alles, was externe Kommunikation halt angeht, hat sie halt den Daumen halt drauf. Also natürlich hat bei uns sich die Gewichtung auch ein bisschen verändert. Wir sind jetzt seit, also unser Sohn Till ist jetzt knapp 3,5. Nelly geht voll arbeiten. Also ich meine, irgendwer muss ja Geld verdienen bei uns. Und ja, das ist natürlich auch die zeitlichen Ressourcen, die dann nachher fürs Weingut übrig bleiben, natürlich auch endlich. Aber
solange das Kind so klein ist, klar.
Klar,
so.
Aber ich sag mal, also alles, was Kommunikation angeht, ist immer noch nach wie vor ihr Schwerpunkt.
Und man merkt wieder, hinter jedem starken Winzer steht eine starke Frau.
Ja, also ich begreife uns schon als Familie, als Team. Mhm. Also klar.
Du schreibst ja auch auf der Homepage oder ihr schreibt auf der Homepage, dass es schon auch euer gemeinsamer Traum ist,
dieses
Weingut.
Ja, absolut. Also ohne, dass man das als Partner, als Paar halt gemeinsam trägt, funktioniert das auch nicht. Also allein schon diese total verrückten Arbeitszeiten. Klar, ich meine, ich bin selbstständig. Ich habe jetzt auch ein höheres Maß an flexibler Zeit.
Selbst und ständig,
aber ich meine,
wenn es dir die Natur nicht irgendwie verhagelt, das gibt es
ja
dann auch mal, dass die Natur sagt, hier, jetzt müsst ihr
weinen. Aber ich bin halt derjenige, der in der Regel unseren Sohn Till nachmittags aus dem Kindergarten halt abholt. Dann habe ich den großen Luxus, dass wir halt die Familienzeit gemeinsam verbringen, bis die Nelly abends nach Hause kommt, Till ins Bett geht und dann kann ich halt noch eine Extra-Runde irgendwie halt drehen. Mhm. Das ist halt
Ja, aber mit 3,5 ist er jetzt auch langsam alt genug fürs Traktorfahren, oder?
Ja, ich
weiß
ja
nicht, wie das bei dir in der Jugend war, ich glaube.
Ich sehe ihn schon ganz stark in der Traumlese, weil ich meine, das ist jetzt alles so auf Augenhöhe.
genau.
Muss nur den Fingerschutz noch ein bisschen beachten. Aber zurück zum Stillwein. 80% eurer Rebflächen sind tatsächlich Riesling. Rest hast du schon gesagt, Weißburg und der Spätburg. Burgunder, wie würdest du denn den klassischen Petershof-Stil beschreiben und was daran ist denn für dich typisch Saar?
Also ich verstehe unsere Weine schon generell als Hommage an die großen Saarweine, also als große Liebeserklärung auch. Ich glaube, das schreiben wir auch irgendwo auf der Webseite. Das fängt schon bei der Flaschenausstattung bei uns an. Wir haben uns für die antikblaue Flasche entschieden als Standard-Petershof-Riesling-Flasche. Das ist die traditionelle Flasche der Saar-Region. Nur, sag ich mal, die Interpretation oder unsere Kommunikation ist halt eine andere. Deshalb halt auch unsere Etiketten in den Pastelltönen, die halt etwas zeitgerechter halt sind. Sehr reduziertes Design, sehr schlicht. Genauso wie die Stilistik unserer Weine. Also wir produzieren sehr filigrane, sehr geradlinige Rieslinge, die, klar, die haben Spiel, die haben Druck, aber das sind keine Bodybuilder, sondern das ist halt wirklich präzise, straightforward. Und das
sind nicht die Lauten, sondern man muss auch ein bisschen hingucken und genau. Ja, sehr schön. Säure ist ja auch immer wieder so ein Thema, süßes Säurespiel. Das ist ja auch das, was du sagst, was so von der Stilistik ganz schön ist. Kommt aber auch so ein bisschen auf die Jahre an, oder? Wenn es kalt und warm ist.
Absolut. Ich meine, wir hatten jetzt, wenn ich an unsere ersten 2 Jahre denke, schon die absoluten Gegenentwürfe gehabt. 2020 war ein frühreifer, warmer Jahrgang gewesen, was rückwirkend betrachtet genial war, weil die Weine halt auch dementsprechend frühreif halt waren. Also wir konnten damit guten Gewissens im März 21 die ersten Weine vorstellen, weil die einfach sehr schnell, sehr trinkfreudig waren, aber heute auch noch super schmecken. Wenn ich dann an 21, an den Folgejahrgang denke, nass, spätreif, lese von Mitte Oktober bis tief in den November halt rein. Mhm. 2020 haben wir Anfang September angefangen, waren am Tag der Deutschen Einheit, waren wir schon lange fertig gewesen. Mhm. Also das muss man sich mal vorstellen, wie groß da die Gegenentwürfe halt auch sind. Und
entsprechend so sind auch die Weine, dass die natürlich das, was die Natur uns gibt oder was
ja, und 21 ist immer noch ein Jahrgang, der unter Weinkennern gerade im feinherben und süßen Segment sehr hoch, also sehr hoch angesehen sind und die sich jetzt eigentlich erst anfangen zu öffnen. Wenn ich so drüber nachdenke, wenn wir hätten mit einem 21er-Jahrgang starten müssen, der so schwer zugänglich am Anfang war.
Das wäre schwierig geworden.
Das hätte kein Mensch verstanden.
Für neue Kunden und alles, die dann vielleicht erschrocken wären und hätten gesagt, oh, was ist das denn?
Ja, genau.
So, wir wollen noch ein paar schnelle Antworten von dir. Und zwar.
Oh, jetzt wäre ich geroastet, oder?
Nein. Ja. Es gibt ja keine Punkte oder es gibt nichts zu gewinnen.
An der Stelle fragen wir normalerweise.
Wir fragen immer Menschen, die schon sehr viel erlebt, getrunken oder auch gesehen haben, dass wir sagen, gibt es den einen Wein, wo du sagst, boah, da erinnere ich mich gerne, das war ein großartiger Wein, großartiger Moment. Gibt es da einen, wo du sagst, das fällt mir spontan immer wieder ein, dass ich das genießen dürfte? Oder gibt es einen, wo du sagst, den muss ich irgendwann mal trinken, da bin ich bislang noch nicht dran gekommen?
Großer Aha-Moment war, ich sag mal, wenn wir jetzt bei uns am Kirchturm quasi bleiben, bei mir aus dem Geburtsjahrgang, also 1987er Scharzhofberger Auslese vom Weingut Egon Müller habe ich irgendwann mal kredenzt bekommen.
Das ist doch nicht mehr wahr, oder?
Eigentlich.
Also wir müssen jetzt mal lachen, weil du kannst es nicht wissen. Das ist jetzt, wir haben die Woche schon gesagt, den Herrn Müller, das ist der Running Gag, den müssen wir unbedingt einladen, weil du bist jetzt die Woche.
Also wir haben jetzt
tatsächlich in der Staffel, in der Woche habe ich gesagt, wir haben mit 4 Winzern gesprochen und die haben alle gesagt,
Egon Müller irgendwie.
Scharzhofberg ist jetzt gar nicht so schlecht so. Also, irre. Ja. Also, Scharzhofberg ist gesetzt. Aus deinem Jahrgang.
Ja, der eigentlich als richtiger Arschjahrgang halt auch gilt.
Galt.
Das war für mich eigentlich, das war in der Verkostung gewesen. Mhm. Ein älterer Freund hatte mir den Gefallen getan und den irgendwo aus seinem Schatzkämmerchen noch hervorgekramt. Und wir hatten dann auch von anderen Produzenten aus Vergleich waren Jahrgängen Proben auch da stehen und das war schon nochmal, das war für mich
andere Range. Aber das bei uns jetzt nicht unterstellt, dass wir hier jetzt Werbung ausschließlich fürs Weingut Müller machen. Machen wir ja nicht, weil du bist ja heute auch da. Hast du noch einen anderen großen Wein für uns?
Große Wein, also von uns selber oder?
Nein, ja, da wollen wir ja. Du hast ja noch ein paar Jahrgänge vor dir. Peter.
Was ich meiner Familie irgendwann unbedingt zeigen möchte, ist halt, wo ich in Südafrika mal gearbeitet habe und dann noch meine Station oder meine Weingüter bekannten, halt die Winemaker, die man halt auch noch irgendwie kennt und mit denen man auch noch in losen Kontakt steht. Das ist, glaube ich, so ein Weinerlebnis, was ich meiner Familie irgendwann ermöglichen möchte. Also besonders meine Frau pocht da drauf, dass wir das in nicht allzu ferner Zukunft gerne machen möchten. Für mich ist halt Wein auch einfach, hat auch immer viel mit Erlebnis und Personen auch zu tun.
Mit Kultur und Erleben. Kultur, auch,
ja,
oder?
Genau. Und
darf man nie vergessen, das sagen wir zu selten, dass das auch zusammenspielt alles. Also die Menschen, du hast es ja auch schon gesagt, die Menschen, die Region, das Essen, der Wein und sowas, das hat ja Tradition und Historie und sowas. Und für mich ist das auch immer ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, und ich glaube, das wäre so Teil meiner persönlichen Bucketlist, was wir einfach auch nochmal erleben möchten. Und das werden wir ja mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch noch auf die Reihe bekommen. Da.
Ja, bestimmt.
Wir fragen an der Stelle auch immer gern nach der Lieblingsrebsorte. Die wissen wir jetzt oder die erahnen wir bei dir mit Riesling. Vielleicht gibt es eine zweite nebendran?
Ja, ich meine, klar, Riesling über Spätburgunder ist mindestens genauso vielfältig wie Riesling. Genau. Ich meine, haben wir auch im Anbau, gibt es halt bei uns in der Region leider zu wenig Bestandsweinberg, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich persönlich spannend finde halt Grüner Veltliner. Aber vielleicht nicht unbedingt für in unserer Region, aber finde ich auch mega spannendes Spiel. Und Chardonnay als globale Rebsorte, glaube ich, das finde ich auch immer wieder beeindruckend.
Ja, und du hast ja schon gesagt, wir fragen sonst üblicherweise immer noch nach einer Weinbauregion, wo du nochmal hin willst. Das hast du uns ja schon beantwortet. Also Frau Nelly und der Sohn Till können sich freuen. Südafrika ist geplant. Können wir jetzt festhalten, oder? Ja, dann halten wir das mal fest.
Du hast uns einen Wein mitgebracht für unsere Folge natürlich. Und zwar ein Feinherben Saarriesling. Und der, hast du erzählt, ist so ein bisschen für dich die Visitenkarte des Weinguts. Erzähl doch mal, was es mit dem Wein auf sich hat.
Und ich probiere mal.
Ja, also Saarriesling Feinherb ist nicht nur die Visitenkarte des Weinguts, sondern ich finde auch eine Visitenkarte für die Region, weil viele Betriebe machen halt bei uns Weine in diese Stilistik halt hinein. Und das ist halt, Feinherb ist halt wirklich dieses ausgewogene Spiel, Süße, Mineralität, Säure, die halt wirklich so ein ganz stabiles Dreieck halt dann bilden können. Feinherb von der Interpretation her soll halt noch nicht süß sein, sondern man hat halt dieses süße Schwänzchen, was dieses ganze Thema halt trägt, aber es ist halt noch nicht in dem süß-babbigen Bereich halt angelangt.
Und ich sag da immer Zuckerschwänzchen dazu.
Zuckerschwänzchen ist schön, ja.
So, und Roger, Grüße gehen raus. Das ist wird bestimmt einer unserer Stammhörer, bin ich garantiert. Der hat nämlich letztens gelacht, er wird mich jetzt noch Zuckerschwänzchen nennen, weil ich das auch in einem Facebook-Post genannt habe. Roger, es gehört Zuckerschwänzchen. Ja? Das ist internationale Weinsprache.
Definitiv, also so. Ich benutze das auch immer.
Ja.
Gut. Und ja, und halt, ja, wir haben halt dieses Thema Frucht auf jeden Fall, sehr präsent, finde ich, geht halt am Anfang ins Tropische rein, aber mehr ins Gelbfruchtige, jetzt nicht dieses typische, sag ich mal, Zitrone-Klostein-Ding, sondern eher mehr Maracuja-Thema.
Zitrone-Klostein, das finde ich cool, dass du so Begriffe bei viele würden da, Klostein, ja, so,
ja, aber
man hat so Assoziationen.
Ja, aber ich meine, es gibt halt diese Riesling-Stilistik mit Zitrone-Klostein,
ja.
Aber das ist halt dann eher dieses gefühlt eher unreifere Muster, und hier haben wir schon eine reife Frucht, und das ist halt genau diesen Balanceakt muss man halt treffen, wo man sagt, Ist das hier schlank präzise oder sind wir schon unreif? Und das ist halt genau.
Schlank präzise.
Genau. Aber das ist halt diese Gratwanderung, die wir jedes Jahr während der Ernte halt irgendwie hinbekommen müssen und auch Weinberger dann aussuchen, okay, wie ist jetzt die Lesestrategie hier, wie ist die Lesereihenfolge, zu sagen, wie reif ist das hier, wie reif ist das hier. Aber das meinte ich auch vorhin mit diesen 10 Jahre Vorarbeit. Also auch die Weinberge, die wir übernommen haben, ich kannte die vorher schon alle. Zumindest ich habe mal da schon mal irgendwo eine Parzelle da in der Nähe bewirtschaftet. Man hat ja auch immer so ein bisschen die Weinberge der Nachbarn mit im Blick. Und da haben wir schon gewusst, okay, wenn wir jetzt hier am Herrenberg die 2 Hektar übernehmen, da wird uns im etwa das und das erwarten. Wenn wir hier in Krettnach das übernehmen, da kann man eher die Stilistik halt machen und halt dann fängt halt nachher wieder dieses Puzzeln halt an.
Und ich finde es total interessant, weil Hartsche süße Säuregel, ich hatte es schon mal im Podcast gesagt, wenn die Weine mit Alkohol und Säure und Restzucker auch so ein bisschen in der Waage stehen. Diesmal ist es der Alkohol und die Säure mit 9,5 und der Restzucker liegt bei 25 Gramm und sowas, ja. Ich finde den total harmonisch.
Und er wird also, halt null süß.
Genau.
Ich meine, jetzt rein praktisch ist es natürlich eine straffe Säure,
es
die
ist
aber überhaupt nicht auffällt.
Säure,
die überhaupt nicht auffällt.
Ja.
Und gleichzeitig die Süße auch nicht. Ne?
Gut, was man halt nie vergessen darf, dass halt bei uns die Weine haben immer ein pH-Wert unter 3, eher 2,7, 2,8.
Okay.
Wenn ich das jetzt mit einer ähnlichen Analytik in Rheinhessen füllen würde, mit 9,5 Säure, pH-Wert 3,3 trotzdem, das würde so sauer schmecken, dass es halt bei uns einfach anders gepuffert auch. Und wir haben trotzdem dann, also die Säure im Wein setzt sich immer aus Weinsäure und aus Äpfelsäure zusammen. Und desto höher die Gewichtung an Weinsäure ist, desto reifer sind die Trauben gelesen. Und wir haben halt trotzdem hier 70-80% Weinsäureanteil. Mm. Und das Empfinden der Weinsäure ist halt auch nicht so sauer wie das Empfinden der Äpfelsäure. Mm. Deshalb verwischt, sage ich mal, die Analytik da auch mal so ein Stück weit.
Ja, aber wie du gesagt hast, auch die Aromatik, wenn man da schon mal ins Glas reinriecht, dann hat man wirklich diesen exotischen Fruchtkorb mit Ananas und ein bisschen Maracuja.
Aber klar, man ist dann immer, ich meine, der Verbraucher guckt halt immer gerne auf diese reine Analytik halt drauf. Da sind wir natürlich dann immer so ein bisschen in Erklärungsnot, wenn die sind, oh, der hat aber 9 Säure, oh Hilfe, mein Magen oder was weiß ich was. Und man hat dann immer so im Kopf 6 Säure vom
Standard.
Vom Standard, irgendwie vom Grauburgunder aus, was weiß ich wo, aus südlichen Gefilden, wo man es halt dann gerne halt hätte. Aber das ist halt dann auch Äpfel und Birnen halt miteinander verglichen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und man weiß ja auch, dass das viel die Verträglichkeit von solchen Sachen ja auch viel davon abhängt, wie man da schon dran geht. Wenn man schon Angst davor hat, dann verträgt man es natürlich auch gar nicht so gut.
Visualisierung und, meinst du?
Genau, Visualisierung zum Beispiel.
Also ich glaube nicht, dass man für die Saarweine einen Visualisierungskurs machen muss.
Aber ich verstehe,
was du meinst.
Aber ich sehe schon an euren Gläsern, also der
zischt wie Abelsaft.
Ja, der Drinking gesagt. Pressure, der ist auf jeden Fall ja da.
Der Drinking Pressure, ja, das ist ein
Drinking
tolles Wort.
Pressure,
der also, Schluckreflex quasi.
Der Schluckreflex, ja, genau. Das ist schön.
Ja, das kann ich voll unterschreiben. Ja, also schöner Wein, 9,5, auch nicht so viel Alkohol, kostet auch nur einen Zehner, gell?
Ja, genau, also Euro, wir haben, ich habe jetzt für heute ganz bewusst einen Gutswein von uns ausgewählt, weil, erstmal Visitenkarte vom Weingut ist auch vom Volumen her so der wichtigste Wein, den wir auch machen. Ich sag mal, bei unseren Exportpartnern ist das so der Standardartikel und ich sag mal, die Prädikatsweine, die Süßweine, die auch bei uns einen wichtigen Stellenwert haben, aber die kommen halt dann, sag ich mal, nach in der Bestellung halt dann oben drauf. Und ich merke aber auch, sag ich mal, in den letzten 10, 15 Jahren im Vertrieb auch, damals auch noch im Job, dass dieses Thema Feinherb hier in Deutschland schrittchenweise, ist jetzt kein Tsunami, ne? Aber das wird auch immer präsenter.
Ja, der Kapi hat so eine Renaissance auch ein bisschen.
Ja.
Und da spielt es ja auch so ein bisschen.
Und man traut sich ja auch wieder ein bisschen eher mal zu sagen, dass man nicht nur trocken trinkt.
Ne? Ja, genau.
Finde ich auch. Und hatten wir schon gesagt, wenn Leute jetzt das Produkt mal von dir, habt ihr einen Webshop?
Ja, klar, haben wir einen Webshop und wir haben jetzt auch ganz frisch noch ein Aktionspaket auch da reingepackt.
Ach, guck.
Extra für heute.
Ja, stell dir super.
Also ich finde es ein super Wein. Der macht echt Lust auf Saarriesling, da kann man nichts anderes sagen. Abschließende Frage, wenn du heute nochmal die Entscheidung treffen müsstest, würdest du den Schritt ins eigene Weingut wieder wagen?
Also wenn ich heute nochmal die Entscheidung treffen dürfte, das ist so dieses Hätte-Wette-Fahrtkette. Also wenn ich eine Kristallkugel hätte, dann würde ich richtig Lotto tippen und viel guten Wein saufen und zwei Weinberge aus Spaß machen, klar. Ich würde natürlich rückwirkend betrachten, viele Sachen anders machen, aber ich glaube, diese Entscheidung, eigenes Weingut, ja klar, man würde anders planen, man würde mit heutigem Wissen ein bisschen anders drangehen. Ich würde es aber wieder tun.
Sehr gut, freut uns. Ja, das ist ein gutes Zeichen.
Definitiv. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort für unsere heutige Folge. In der nächsten Folge geht's dann an die A, zu Daganova?
Wir gehen an die A, Daganova, der Oliver Swiatek ist da, einer der CEOs. Wir sprechen mit dem über den Wiederaufbau nach der Flut und wie es jetzt aktuell weitergeht. Also wird bestimmt auch schön und interessant. Und bis dahin schenkt euch gerne mal
ein Glas Feinherben Riesling ein.
Unbedingt auch vielleicht von der Saar.
So, das war's für diese Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, wie immer. Und falls ihr Fragen habt, Anregungen habt, irgendwas Besonderes wissen wollt, dann freuen wir uns auf eure E-Mail unter podcast@rhein-zeitung.net.
Genau so ist es. Also, wir hören uns und vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ciao, ciao.
Kork und Schraube. Der RZ-Wein-Podcast. Mehr Infos auf rheinzeitung.de.